verändern möchte, gibt er dir Rückenwind. Wenn er dagegen etwas Großes verändern möchte, gibt er dir Gegenwind. Und das sind die Zusammenhänge, die wir genau andersherum empfinden. Aber wer sein eigenes Leben anguckt und mal ganz ehrlich sich die Frage stellt, welche Ereignisse haben mich wirklich geistlich nach vorn gebracht, dann ist es in der Regel so, dass der Rückenwind immer irgendetwas Bestätigendes hat. Also man hat dann den Eindruck, es muss sich hier nichts ändern, es läuft doch. Ich bin doch auf gutem Kurs unterwegs. Ganz anders ist es beim Gegenwind. Dort kommen Infragestellungen, Erschütterungen zu mir. Und die sind, wo sie jetzt nicht gleich ein Ausdruck von Sünde und irgendwelchen anderen Dingen sind, die sind von Gott gesetzt, weil er einen Veränderungsprozess bewegen möchte. Und wenn man sich die Frage stellt, ja, wo steht denn das? Ist also unser Losungswort ein gutes Beispiel dafür. Ich lese es noch einmal vor. Es ist ja aus Psalm 77 entnommen. Und wer sich mal die Mühe macht, den ganzen Psalm zu lesen, der wird feststellen, dass dort ein ziemliches Klima eines Gegenwindes vorherrscht. Also dort laufen die Dinge nicht von alleine. Dort ist jemand erschüttert. Dort gibt es innerste Fragen, die plötzlich aufbrechen. Dort finden Zusammenhänge statt, die nicht im Einzelnen erklärt werden, weil sie in anderer Form bei uns allen stattfinden, in einer solchen Lage. Also, ich lese nochmal den Vers vor, um den es hier im Losungsbereich geht. Das ist nämlich hier der Vers 3. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Interessant. Die Suche nach ihm, also wenn ich Rückenwind habe, denke ich, ich habe alles. Da brauche ich nicht suchen. Deswegen ist der Rückenwind auch nicht so veränderungsfähig, wie wir uns das wünschen würden. Aber in der Zeit der Not suche ich ihn. Meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Das ist der Zustand. Es gibt also manchmal eine innere Verfasstheit, die ist tief im Herzen verankert, sage ich mal, in einer tieferen Schicht, nicht oben aufliegend, in einer tieferen Schicht. Da ist ein Zustand erreicht, wo ein Trost mich nicht mehr erreicht, wo das normale Trostpotenzial bei mir nicht mehr ankommt. Wo also eine Art von Unruhe, von Belastung entstanden ist, die sich nicht einfach trösten lässt. Das ist der Zustand. Und es wird überhaupt nichts darüber gesagt, warum diese Person dort angekommen ist. Das ist völlig egal. Das Warum wird nicht behandelt. Es wird einfach gesagt, es ist so. Da ist jemand dort drin, in dieser Lebenssituation und guckt sich jetzt um und fragt sich, wo kommt jetzt die Hilfe her, die ich suche? Wie komme ich hier raus? Wie kann denn in diesen Umständen etwas neu werden? Und da gibt es einen Dreierschritt, den man auch in vielen Psalmen in ganz ähnlicher Weise beobachten kann, auch wenn die Themen wechseln. Es gibt zunächst mal immer einen Ausgangspunkt, der wird beschrieben. Und der Ausgangspunkt wird ins Gebet mit hineingenommen, der wird nicht weggedrückt. Das sagt jetzt keiner, also als guter Gläubiger hat man solche Phasen eigentlich nicht. Die gehören hier nicht rein in mein Leben. Sondern in diesen Gebeten wird erst einmal beschrieben, was in mir stattfindet. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Das ist kein Anklagen der Verhältnisse, sondern es ist ein Vorgang des inneren sich Öffnens gegenüber Gott, indem ich, er weiß es ja sowieso, aber indem ich zugebe, was los ist in meinem Herzen und indem ich das ausspreche, indem ich das nicht wegdrücke oder indem ich es nicht nur als Grund für eine Beschämung benutze. Indem ich also die Dinge beim Namen nenne, ist schon mal ein erster Schritt auf dem Wege eines Verwandeltwerdens gegangen. Der erste Schritt ist immer, ich gebe zu, ganz ehrlich, was in mir stattfindet. Und das ist eine ganze Menge. also wenn wir uns mal diesen Psalm hier angucken, dann ist es erstmal ein Schrei um Hilfe, Vers 2. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Schreien ist hier eine Formulierung für ein intensives Gebet. Es erinnert fast an Jesus in Gethsemane. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Also ein Gebet, das mich sozusagen, das aus der Not heraus gar nicht mehr geredet oder irgendwie noch so vorgetragen werden kann, wie wir das kennen, sondern es wird rausgeschrien aus dem Herzen. Dann sagt er, der Psalmbeter, weiter, meine Hand ist ausgestreckt des Nachts. Das ist eine Gebetshaltung der Israeliten. Sie haben ja oft mit erhobenen Händen gebetet. Und das heißt, er hat geschrien und dann war eine Pause, dann fiel ihm nicht mehr ein, aber seine Hände blieben nach Gott hin ausgestreckt. Es ist also ein Gebet, wo jetzt nicht gleich eine Antwort kommt. Er steht erstmal da und erstmal passiert nichts. Aber die Richtung nach Gott bleibt eingehalten. Also jemand findet sich nicht damit ab. Und das ist dieser Ausgangspunkt. Der Glaube, der angefochten ist, im ersten Aspekt, im ersten Abschnitt, findet sich erstmal nicht ab mit den Verhältnissen, obwohl es gleichzeitig auch keine Antwort gibt. Aber das ist die erste Phase und die ist wichtig. Hier hätte auch jemand sagen können, du pass mal auf, das mit Gott läuft nicht, ich suche mir was anderes. Manche versuchen sich ja dadurch eine Entspannung in Anführungszeichen zu verpassen, indem sie mal die Möglichkeit einer säkularen Perspektive erwägen und mal gucken, ob es da nicht auch lang geht fürs eigene Leben. So, das macht der Psalmbeter nicht, sondern er sagt sich, ich bleibe an Gott dran, auch wenn ich keine Antwort habe für die Not, die ich gerade verhandle. Und dann sagt er etwas, also ich muss ehrlich sagen, das habe ich in Gebetsversammlungen so noch nie gehört. Also das wäre ein Hammer. Wir würden uns alle umgucken, wenn wir beispielsweise Samstagabend unsere Gebetszeit haben und jemand das sagen würde, was hier steht. Da steht, ich denke an Gott und bin betrübt. Also jetzt wage ich mal eine Formulierung und sage, der normale Christ, der wird doch sagen, andersrum ist es richtig. Ich denke an Gott und es kommt ein Halleluja aus mir raus oder sowas. Das ging aber gar nicht. Ging nicht. Ich habe übrigens mal einen Gospel-Song kennengelernt in Ägypten, als ich in eine Anglican Church reinmarschierte. Und da sah ich eine Gruppe von Sudanesen sitzen. Und die hatten keinen Pass, die hatten keine Hoffnung auf Asyl, nichts. Die wurden abgelehnt von der UN. Die galten nicht mal als Flüchtlinge und sie existierten trotzdem. Und da haben die ein Lied gesungen in einer Andacht. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich sah diese armen Leute. Und das Lied hieß Halleluja, ich übersetze mal, Halleluja irgendwie, ich lasse mich von meiner Not nicht runterdrücken. Das ist ein spannender Text, ich habe das sofort geben lassen, das habe ich auch noch zu Hause. Halleluja irgendwie, ich weiß also nicht, wo ich lande und wo ich ende. Es gibt jetzt im Augenblick nichts zum Anfassen, aber ich bleibe an Gott dran. Und dann ist hier von Angst die Rede. Ich sinne nach, mein Herz ist in Ängsten. Also viele Zustände, wo wir sagen, Mensch, das geht doch vielleicht hat derjenige irgendwie, vielleicht lebt er in Sünde oder sowas, das wird aber gar nicht erwähnt. Hier ist überhaupt nicht von Sünde die Rede. Es ist ein Zustand einer absoluten Belastung. Und ich komme zurück zu meinem Eingangswort. Wenn Gott viele große Dinge verändern will, führt er uns dort rein? Hat nicht auch ein Hiob gesagt, ich hatte von dir, wie geht's weiter, nur vom Hörensagen vernommen. Das heißt, meine ganze Frömmigkeit, und die wurde immerhin auch gerühmt im Buch Hiob, meine ganze Frömmigkeit vor der Krise, also bevor das anfing, war oberflächlich wie Hörensagen. Nach der Krise, was immer da passiert ist, nun aber hat mein Auge dich gesehen. Eine totale Verwandlung des Gottesverhältnisses. So, aber da sind wir noch nicht. Der Ausgangspunkt ist so, jemand trägt seine Not zu Gott und bleibt bei ihm, obwohl er ohne Antwort und Hilfe ist im ersten Gebetsgang. Das ist der erste Schritt des Glaubens. Der zweite ist ein Spannungspunkt. Nachdem das Herz leer ist, nachdem es jemand ausgeschüttet hat vor Gott, setzt eine meditative Phase des Nachdenkens im Gebet ein, die sich mit der Heilsgeschichte beschäftigt. Also, ich lese mal Vers 8. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Also, ist es denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Also es geht um die Frage, die sich Israel in seiner Geschichte manchmal kollektiv gestellt hat, manchmal haben sie sich einzelne gestellt. Hat Gott uns beiseite gesetzt? Gelten die Verheißungen nicht mehr, auf die ich mich verlasse und von denen ich im Augenblick so wenig erlebe? Ist das alles Makulatur geworden? Können wir die Sache beiseite legen? Und dann ist von Vers 11 die Rede, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann, dass sie also im Grunde nicht erfahrbar ist. Das ist starker Tobak. Aber das Interessante ist, derjenige, der an Gott dranbleibt, wird plötzlich mit dem Wort Gottes neu zusammengeführt. Der Beter denkt ja über die Geschichte seines Volkes nach. Am Ende des Psalms ist davon die Rede, dass Gott Israel durch die großen Wasser geführt hat, wo es gar keinen Weg gab, hat er sie durch Mose durchgeleitet. Das steht ihm vor Augen. Das ist nicht seine Erfahrung im Augenblick. Aber er hält an dieser Heilsgeschichte fest. Und da merken wir, dass auch dieses anbetende Nacherzählen der Heilsgeschichte in dem Psalm einen ganz wichtigen Platz hat. Weil der Glaube sich daran festmacht. Gott hat sich nicht geändert. Er war in unserem Volk schon mal präsent. Und das halte ich fest. Und viele, die Erweckungen erlebt haben, haben genau diese Phase durchlebt. Da halte ich mich fest an der Realität Gottes, die ich im Augenblick nicht erlebe, die ich aber bezeugt finde in seinem Wort. Dort mache ich mich fest. Dort bleibe ich stehen. Dort lasse ich nicht los. Und dann kommt der Durchbruch, der Höhepunkt des Ganzen. Und der sieht so aus, dass plötzlich der Blick frei wird für Gott. Es ist, als wenn die Augen des Herzens frei werden, als wenn ein Vorhang beiseite genommen wird. Auf einmal werden geistliche Realitäten gesehen, die vorher völlig verborgen waren. Auf einmal öffnet sich die Gegenwart Gottes. Und es heißt, Gott, dein Weg ist heilig. In allen deinen Handlungen bist du voller Licht. Und dieses Licht gilt auch jetzt mir. Dieses Licht ist auch für mich da. Und deine Wege bringen etwas zustande, das ohne, dass ich es wusste, von Bedeutung ist. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Das ist schon mal ein Durchbruch. Auch die Last, die ich jetzt erfahre, die ist gegeben, damit mein Leben zu einem bestimmten Ziel hingelangt, wo es alleine nicht hinfinden würde. Das heißt, du verfolgst mit meinem Leben ein Ziel. Und um mich fähig zu machen, dorthin zu kommen, arbeitest du an meinem Herzen. Verwandelst du meine innere Stellung, den inneren Aussichtspunkt, wie ich mein Leben bewerte, wie ich andere Leute bewerte, wie ich über dich, Vater im Himmel, denke. Du fängst an, Heiligkeit auszubreiten. Das heißt, es kommt zu einer Buße, zu einer Reinigung, zu einer Verwandlung des Inneren. Und dann geht es in Vers 15 weiter. Und du bist der Gott, der Wunder tut. Das sagt einer, der gerade in einer Krise steckte, wo nichts passierte und der darunter leidete. Du bist der Gott, der Wunder tut. Der Glaube erfasst plötzlich neu das übernatürliche Wirken Gottes im eigenen Leben. Er kann das glauben, obwohl die Erfahrung noch nicht da ist. Bricht der Glaube durch. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Über die Betrachtung der Heilsgeschichte aus einer eigenen Krise heraus kommt plötzlich der Durchbruch des Glaubens, der alles verwandelt, der dem Leben ein neues Licht gibt, der Verletzungen heilt. Ein Glaube, der gewissermaßen neue Kräfte freisetzt, die ich vorher nicht hatte, wo ich vorher arm, blind und bloß war. Der neue Kräfte freisetzt, einen neuen Mut zur Geburt bringt, sich auf die Verheißungen der Heiligen Schrift einzulassen, sich an Gott zu wenden und an ihm zu bleiben. Also was wir hier haben ist, damit möchte ich das abschließen, wie ein Geburtsprozess. Es kommt im Innersten des Lebens ein Glaube zur Geburt, der vorher nicht da war, der eine neue Tiefe erreicht hat, der in einer neuen Weise sich an Jesus, an seinem Kreuz und seiner Auferstehung festmacht, der ganz neu zufasst im Blick auf das Evangelium und der darüber getröstet wird. Der Trost, den Gott schenkt, ist immer mit dem Glauben verbunden. Es ist ein Trost des Glaubens, der unsere Herzen erneuert und Wege ebnet, die vorher verschüttet waren. Und insofern ist dieser Psalm auch in seiner inneren Architektur, ist er die Beschreibung des Weges einer inneren Verwandlung. Der Glaube dringt in eine neue Tiefe meines Lebens. Er erfasst viel mehr Lebensgebiete als vorher. Er setzt Kräfte frei, die vorher so nicht da waren. Und er beweist, dass Gott auch in der Krise an meiner Seite geblieben ist, Schritt für Schritt. Ich habe seine Gegenwart vielleicht nicht gemerkt. Ich habe nichts verspürt. Ich war oft alleine und fühlte mich verlassen. Aber er war in jedem Augenblick in meiner Nähe. Und das sieht man vom Ende her. Und das gibt dem Glauben eine tiefere Wurzel und befähigt unseren Weg, sozusagen das Ziel zu erreichen, das Gott mit uns verfolgt. Und deswegen bleibt es dabei, wenn Gott etwas Kleines verändern möchte, gibt er dir Rückenwind. Aber wenn er etwas Großes erneuern möchte, schenkt er dir Gegenwind, weil er schon das Ziel sieht, das zu ergreifen, wir gerade im Prozess sind. Amen.